Es geht weiter mit unserer Predigtserie durch den Philipperbrief. Wer eine Bibel dabei hat, kann aufschlagen. Philipper Kapitel 1, die Verse 12 bis 30. Heute haben wir einige Verse vor uns, aber ein ganz persönliches Wort von Paulus, wo er seine Situation beschreibt und wo er der Gemeinde in Philippi Anteil gibt, wie es ihm geht. Und wir lernen das sehr viel auch über uns selbst, über Gemeinden überhaupt, über unser Miteinander und wie wir gemeinsam in dem großen Abenteuer der Nachfolge, wie du das so toll gesagt hast am Anfang, einander den Rücken stärken sollen und zum Ziel kommen sollen. Das Thema für heute ist hoffende Freude. Es geht also bei diesem Brief aus dem Gefängnis um Hoffnung und immer wieder um Freude. Ich lese mal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Immer so häppchenweise, so jeder Punkt, die Verse dazu, sonst wird es zu lang. Also ich lese jetzt mal von 12 bis 19 vor. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen zwar sind Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir. Denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen und im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet. Und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Das ist eine heikle Situation, in der Paulus da ist, und er lässt uns Anteil nehmen an den mannigfaltigen Versuchungen und Anfechtungen, die er da in seiner Haft zu bestehen hat. Nicht nur die äußerlichen Bedingungen, sondern auch das, was er so mitkriegt, was jetzt draußen geschieht, und er kann nichts mehr tun. Ja? Letzte Woche sahen wir bei Paulus, dass er trotz dieser schweren Zeiten, durch die er da gehen muss, durch die Dankbarkeit die Freude behalten hat. Dass er danken kann, und das wird hier auch wieder deutlich. Ja? Er schaut auf das, wofür er danken kann. Und das lässt ihm die Freude nicht kaputt gehen in dieser ja scheinbar sinnlosen Situation. Er zeigt uns auch noch hier am Schluss dieser Verse wieder, wie sehr die Gebete der Geschwister daran beteiligt sind, dass es ihm so gut geht. Und dass er diesen Blick auf Christus behalten kann. Was für einen Anteil unsere Gebete auch haben für die Geschwister, denen es nicht gut geht, wenn wir treu beten für sie, auch für die, die in Verfolgung sind, die vielleicht auch eingesperrt sind, für Missionare, die an der Front stehen. Es ist so dermaßen wichtig, dass wir im Gebet an sie denken, dass wir ihnen schreiben, dass wir ja Kontakt halten. Heute geht's weiter. Und Paulus spricht ganz persönlich von der Hoffnung, die er in dieser hoffnungslosen Situation hat, von der Hoffnung, die ihm Kraft und Freude gibt. Paulus sieht nämlich, wo ihm die Hände gebunden sind, sieht er den Herrn handeln. Und er schaut auf das, was der Herr tut. Er weiß, in meiner Schwachheit, da ist der Herr mächtig. Und er handelt, auch wenn ich hier gebunden sitze und nichts tun kann. Und er schaut ganz bewusst drauf, denn er könnte in der Situation ja auch total hadern, oder? Herr, warum bin ich jetzt hier eingesperrt? Du hast mir den Auftrag gegeben, ich soll das Evangelium verkünden und jetzt... Ja, warum erlaubst du den Feinden, mich schachmatt zu setzen? Was ist los? Bist du schwächer als der Feind? Er könnte ja auch so denken, ja, und wir denken oft so. Ja, war das alles sinnlos? War meine Berufung überhaupt richtig? Und so weiter und so fort. Was einem alles vom Teufel so an schlechten Gedanken eingeträufelt bekommt. Und dann gibt es noch die lieben Geschwister, die du noch zu Fleiß dagegen. Ja, er hätte voll verbittert sein können, der Paulus. Ich finde das sehr beeindruckend, wie er mit dieser Situation umgeht. Das ist wirklich gut. Und Paulus will in seiner Situation sogar noch andere ermutigen, indem er sie Anteil nehmen lässt an seiner auch inneren Anfechtung. Ja, das gehört auch dazu, dass wir nicht das, wir sind keine Einzelkämpfer. Ja, wir dürfen Anteil geben daran, wie es uns geht, und wir dürfen wissen, hey, die Gebete der Geschwister, die helfen uns auch. Paulus kann als Folge seines Gebetes und des Gebetes der Geschwister seine Situation mit Gottes Augen sehen. Und da kommt ein ganz anderes Bild der Situation zutage, wo er sieht, Gott ist am Wirken. Und das ist toll. Er beschreibt das ja so, hier in der Untersuchungshaft, das war so ein besonderes Gefängnis am Rande von Rom, hat das ganze Prätorium, also die ganze Garde, da waren die Elitesoldaten auch untergebracht, die ganze Garde des Kaisers hat mitbekommen, warum ich hier bin, nämlich weil ich Christ bin. Und haben erfahren von mir aus erster Quelle, was Christsein eigentlich bedeutet. Ihr müsst euch vorstellen, derzeit gab es eine Menge Gerüchte über Christen. Ah, das ist so eine jüdische Sekte und die sind ganz komische Leute, böse Leute. Nero hat ja das dann nachher auch zum Anlass genommen, um den Christen den Brand von Rom in die Schuhe zu schieben. Man hat gesagt, die essen Menschenfleisch, die trinken Blut bei ihren Gottesdiensten, ja, das Abendmahl völlig falsch dargestellt und ganz, ganz böse Dinge gesagt über Christen. Und der Paulus ist jetzt hier im Zentrum der Macht und hat die Möglichkeit, den obersten Offizieren, ja sogar Leuten aus der kaiserlichen Familie, ein richtiges Bild vom Christentum zu geben. Das hätte sonst kein Christ die Möglichkeit gehabt, ja, in die Nähe überhaupt von solchen Leuten zu kommen. Was für ein Schachzug Gottes, ja? Nicht Schachmatt, sondern ja, Leute aus der Familie des Kaisers bekehren sich und werden Christ, lesen wir an anderer Stelle. Und das wird jetzt in Paulus deutlich. Es hat doch einen Sinn, dass ich hier bin. Gott, du bist ja genial. Ja? Überall hier in dem Haus redet man jetzt über dich. Und ich darf dich bezeugen und darf das falsche Bild korrigieren und richtigstellen. Zur gleichen Zeit haben ja jüdische, orthodoxe oder sagen wir extreme Gläubige auch versucht, sich ja von dieser Christensekte abzugrenzen, weil man hat Angst gehabt, dass man die Privilegien, die man als Jude hatte, verlieren könnte. Ja? Die Juden mussten den Kaiser nicht anbeten. Es war die einzige Religion, die befreit war davon. Und jetzt machen die Christen mit ihrem Missionieren, machen hier den ganzen Erdkreis unsicher und werden auch noch als Juden gesehen. Na, die haben dann die Christen diffamiert und haben gesagt, die gehören nicht zu uns und haben Prozesse gegen Christen angestrebt. Mitten in diese Situation kommt der Paulus nach Rom und kann ein Bild richtigstellen. Und kann aus erster Hand sagen, worum es beim Christsein geht. Das finde ich toll. Man wollte ihn mundtot machen und Gottes Pläne sind höher. Und das Wort, was hier zur Förderung oder zum Voranschreiten des Evangeliums dient, jetzt meiner Haft sogar, gebraucht wird, das heißt eigentlich, es bezeichnet einen Pionier, der zum Beispiel mit einer Machete sich den Weg frei im Dickicht, im Dschungel frei arbeitet und einen Weg macht. Ja? Und so arbeitet Gott hier für Paulus, trotz seiner Gefangenschaft. Und er sieht den Sieg Gottes mitten in seiner Niederlage. Und das ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das hat sehr viel Jesus drinnen, versteht ihr? Jesus am Kreuz, jeder denkt, jetzt ist es aus, besiegt, Schluss, fertig. Nein, es war der größte Sieg aller Zeiten. Er hat uns herausgerettet aus der Feindeshand und Erlösung geschafft. Und wenn man sieht, wie viele Briefe der Paulus im Gefängnis geschrieben hat, dann sehen wir, dass der Sieg ja heute noch weitergeht. Ja, ohne diese Briefe würden wir ja, Gott gar nicht so gut kennen. Gott hat das wirklich gut gemacht, obwohl es sehr hart war von Paulus. Aber Paulus sieht auch gleichzeitig, dass die Lücke, die er hinterlassen hat, dass die jetzt auch positiv gefüllt wird, dass da jüngere Geschwister da sind, dass da andere da sind, die jetzt auch Mut bekommen haben und predigen und evangelisieren, dass es weitergeht, auch wenn er nicht da ist. Das ist für ihn ein großer Trost, das ist keine Konkurrenz. Dann gibt es natürlich auch Leute, die diese Lücke, die frei geworden ist, jetzt endlich dazu nützen, ihr Ding zu machen. Das beklagt er hier. Da sagt er, das tut schon weh, aber was soll's? Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Da gab's Leute, Paulus hat ja viele Gegner gehabt, denen war das zu wenig, was der Paulus gesagt hat. Allein Christus, allein der Glaube, allein durch Gnade. Das kann doch nicht alles sein. Du musst doch auch noch die Werke tun. Du musst das und das noch einhalten. Du musst ja doch die ganzen jüdischen Gesetze, sonst bist du kein richtiger Christ. Das war die Riesenauseinandersetzung ja damals. Oder den anderen war er nicht geistlich genug. Da war nur hohe Offenbarungen oder sowas hat gezählt. Natürlich sind die auch plötzlich, ja, haben die Lücke ausgefüllt und haben ihr Ding gemacht. Und das finde ich sehr, sehr interessant, ja, dass er hier sieht, Jesus, du bist auch Herr dieser Situation. Du gebrauchst sogar die Leute, die vielleicht von der Motivation her falsch liegen. Und du wirst deine Erziehungsgeschichte mit ihnen auch haben, so wie du mich auch erziehen musstest, dass ich endlich demütig geworden bin. Rivalität, vielleicht auch aus Neid oder Geltungsdrang oder Rechthaberei, das hat im Reich Gottes gar nichts verloren. Manchmal beten wir vielleicht auch, Herr, hilf mir, dein Reich zu bauen. Das hört sich ja sehr, sehr gut an und demütig und fromm. Aber eigentlich, ja, ist es oft so, hilf, damit wir unser Reich bauen können. Oder dein Reich so bauen können, wie wir das wollen, nicht wie du das willst. Und das ist eine Riesengefahr, weil wir einfach Menschen sind, oder? Es ist so. Und wir brauchen Demut. Mich fasziniert die Haltung des Paulus. Hier wird deutlich, ihm geht's wirklich nicht um seine Person. Es geht ihm um das Reich Jesu, es geht ihm um Jesus und das macht ihn frei, auch frei von diesen nicht leichten Versuchungen. Überlege mal selbst, wie leicht es doch bei dir und bei mir ist, wie leicht es geschehen kann, dass dir jemand die Freude nehmen kann. Man sagt ja, eine negative Kritik kann 10 positive Rückmeldungen entkräften. Das ist so. Vielleicht sind es bei dir nur 5, ja, oder wie auch immer. Aber es ist so, dass die Negativen schwerer wirken in unserem Leben als das Positive, was gesagt worden ist. Warum ist das so? Wir sehen, dass das beim Paulus ja auch wirkliche Anfechtung war. Heute haben wir ein bisschen Durchgang hier. Seid ihr trotzdem noch mit mir? Ja, gut, das ist schön. Schaut mal, dass ihr ein bisschen aushaltet. Sonst bin ich nämlich auch durcheinander. Also, woran liegt das, dass uns so Kritik mehr wehtut, als vielleicht, wenn uns jemand auch wohlwollend sagt, das war gut? Es liegt eigentlich daran, dass wir nicht wirklich demütig sind. Kommt eine Frau zum Seelsorger und sagt, Herr Pfarrer, ich möchte bekennen, dass ich eine Sünderin bin. Der Pfarrer antwortet, ja, das habe ich auch schon gehört. Darauf sie, wer hat das gesagt? Ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Sind wir nicht genauso? Wir sind genauso. Und ja, du kannst ja auch nichts dran ändern, dass Leute dich kritisieren, oder? Du liegst ja nicht jedem. Und Leute, jeder sieht ja dich mit seinen eigenen Augen, mit seinem eigenen Innenleben und interpretiert das, was du tust und bist und sagst, auf seine Art und Weise, ob du das so gemeint hast oder nicht. Es ist ja gar nicht so leicht, wirklich Kritik zu geben. Ich sage immer, die Kritiker, die sollten sehr demütig sein, weil wir immer gefärbt von unseren eigenen Gefühlen und von unseren eigenen Dingen Kritik geben und manchmal voll daneben sind, ja, und denken aber, ach, wie sachlich wir hier kritisiert hätten. Und dann gibt's natürlich auch noch Kritik, die einfach von Gegnern gemacht wird, ja, die unsere politische Szene oder ja Facebook-Postings sind voll davon, ja, wo bewusst schlechtmachende Kritik läuft. Wir leben in einer Zeit, die ist da wirklich krank. Das muss man einfach sagen. Es ist absolut unmenschlich, unwürdig. Ist nichts Neues. Wir haben nur mehr Möglichkeiten, das anzubringen. Ja? Der Prediger Spurgeon, so ein gesegneter Mann, so viele Leute sind durch den heute noch kommen, durch seine Predigen zum Glauben. Was der aushalten musste, ich glaube, da ist ein Politiker noch ein Bämmerl heute, ja, was die ja von Kabarettisten und so fertig gemacht werden. Die Zeitungen, die Tageszeitungen hatten eine Kolumne, wo sie sich jeden Tag über einen Spurgeon lustig gemacht haben. Er ist zu dick, er ist zu dumm, er ist zu, ja, alles Mögliche, eher Verleumdungen, ja, was man ihm alles nachgesagt hat, dass er Geld unterschlägt, dass er Frauen hat und alles gelogen, ja. Der musste so viel Geschwätz aushalten, der hätte sein Leben lang mit Verleumdungsklagen verbringen können, ja. Und er hat gesagt, was soll's, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und Gott ist mir trotzdem gnädig und Gott gebraucht mich, so wie ich bin. Was können mir diese Lügen der Leute anhaben? Ich habe das Ziel vor Augen. Ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn ich auf dem richtigen Weg bin, dann werde ich auch kritisiert und angegriffen, denn es gibt einen Feind, der das verhindern will. Das ist auch so beim Paulus hier die Situation. Der sieht, worauf es wirklich ankommt. Und der lässt sich nicht beirren. Gibt es einen guten Satz, wie wir mit Kritik umgehen können? Erstens mal demütig, ja. Demut bedeutet ja die freudige Hoffnung, dass Gott uns trotz unserer Begrenztheit und Schwächen gebrauchen kann und möchte. Dass Gott es ist, der in unserer Schwachheit mächtig ist und dass ihm die Ehre gehört. Deshalb, das ist jetzt der Satz, ärgere dich nicht über Kritik. Wenn sie unwahr ist, beachte sie nicht. Wenn sie unfair ist, bleib am Ball und behalte das Ziel im Auge. Und wenn sie lächerlich oder dumm ist, dann traue Gott zu, dass er seine Weisheit sichtbar werden lässt. Und wenn sie berechtigt ist, dann nimm sie an und lerne von ihr. Kritik sollte man immer ernst, aber nie persönlich nehmen. Da ist sehr viel Weisheit drin, aber das ist gar nicht so einfach, weil wir sind Menschen und wir haben Gefühle. Und wir haben schon Verletzungen, die wir im Paket haben, was wir auf dem Rücken tragen oft. Und wir müssen es dem Herrn abgeben. Auch alle Angriffe dem Herrn abgeben, das dürfen wir. Paulus weiß, dass Gott ihn ans Ziel seiner Rettung bringen wird. Und er weiß das, so endet er die Verse, weil er Kraft bekommt durch die Gebete der Geschwister. Und er weiß das, sagt er dann weiter, weil der Heilige Geist, Jesus ihm durch den Heiligen Geist beisteht. Das ist Realität in dieser Gefängniszelle, das erfährt er. Und das ist Christsein, ja. Der lebendige Herr, der da ist, gerade in solchen Situationen. Hoffnung war die Überschrift und Freude, weil Gottes Reich wächst. Der Fokus muss auf Gottes Reich liegen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch Gott alles geben, was ihr braucht. Die zweite Überschrift, Hoffnung und Freude, weil wir ganz in Gottes Hand sind. Ich lese weiter von Vers 20 ab. Paulus sagt, ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein. Und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Boah, das sind Worte, da kommen einem fast die Tränen, muss ich sagen. Die Sicht, die der Paulus hier hat, so eine Liebe zu Jesus, so eine Gewissheit, so eine Stärke, eine Kraft, die unkaputtbar ist, ja? Weil Jesus in ihm lebt. Und der sehnlichste Wunsch des Paulus ist, dass seine Geschichte Gottes Geschichte ist und wird und bleibt. Alles soll dazu beitragen, dass Gott gelobt wird, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und wisst ihr, das ist der Fall, wenn wir unser Leben ganz in Gottes Hände geben. Denn es gibt keinen Platz auf dieser Welt, der bedeutsamer und erfüllender ist, als im Willen des Herrn zu sein. Wenn Jesus der Inhalt deines Lebens ist, dann ist sogar Sterben Gewinn für dich. Dieser Inhalt, den kann dir keiner wegnehmen. Paulus möchte, auch wenn das eigentlich für ihn viel härter ist, er möchte aber noch lieber bleiben, um Frucht für seinen Herrn zu bringen, um Menschen zu dienen, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Er möchte anderen helfen, im Glauben zu wachsen, dass Jesus noch viel mehr bekannter wird. Wie Jesus beim letzten Atemzug am Kreuz, hat er gewusst, dass er nicht der Willkür der Menschen und des Teufels ausgeliefert war, sondern dass er geborgen war in der liebenden Hand seines Vaters. In deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. So weiß auch der Paulus hier, dass er in Christus geborgen ist. Und er ist zuversichtlich, obwohl er da in der vermeintlichen Todeszelle sitzt, dass er noch weiter wirken kann, dass es noch nicht so weit ist. Und es hat auch noch ein bisschen gedauert. Er ist in Christus geborgen. Und ich sage euch, je mehr der Herr Raum hat in uns, umso herrlicher wird er auch in uns wirken können. Und unser Leben wird von Gottes Sicht aus herrlich sein und erfüllt sein mit seiner Herrlichkeit. Ich habe mich gefragt, wie viel von meiner Biografie wird im Himmel erzählt werden? Wie viel von deiner Biografie wird noch im Himmel Gesprächsthema sein? Das ist ein guter Satz. Überlege mal, was hat den Ewigkeitswert in deinem Leben? Was ist es wert auf ewig, dass man drüber redet? Ja? Doch nur das, was Jesus durch dich gemacht hat, was du hast Jesus durch dich tun lassen. Ja? Es ist so dermaßen wichtig, dass wir fokussiert bleiben auf den Sinn unseres Lebens, fokussiert bleiben auf das, was der Herr tun möchte durch unser Leben. Investiere dahin, nein, was Gott wichtig ist. Das gibt die ewige Rendite. Setz deine Kraft, dein Geld, deine Fähigkeiten, deine Zeit für Jesus ein. Das ist das, was bleibt. Das ist das, was echt Frucht bringt. Der Paulus sagt das hier so. Er sieht ja die Philipper oder die Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, als seine Kinder an. Ja? Ich übersetze das jetzt mal so. Was soll denn bleiben? Damit deine Kinder stolz auf dich? Nein. Stolz auf Jesus sein können und ihn für das preisen können, was er durch dich getan hat. Das ist eine Denkweise, die ist doch kolossal, oder? Findet ihr das nicht? Ich finde das sowas von genial. Deine Kinder sollen stolz auf Jesus sein, wenn sie sehen, was er durch dich tun konnte. Ja, das ist Demut. Es geht nicht um uns. Es geht um Jesus, der durch uns wirklich was Bedeutsames, was Bleibendes, echte Liebe, echte Wahrheit, echte Rettung vollbringt. Amen? Genau. Die dritte Überschrift und die letzten Verse, da geht der Paulus jetzt darauf ein, dass er von seiner Situation weg der Gemeinde sagt, und jetzt ihr seid ja im gleichen Kampf. Ich sitze hier zwar im Gefängnis, aber euch geht's ja nicht anders. Ja, lernt daraus. Hoffnung und Freude, weil Gott uns im Glaubenskampf beisteht. Ab Vers 27. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war, und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus geschieht, damit ihr einmütig zusammenstehen und dann Seite an Seite für den Glauben kämpfen könnt. Das ist es, Leute, was Gemeinde sein soll. Das ist es, was Gemeinde sein soll. Jeder von uns steht im Glaubenskampf. Das Wort, was hier steht, steht für Wettkampf. Wir kämpfen ja mit Waffen der Liebe gegen den Hass, mit Waffen des Lichts gegen und der Ehrlichkeit gegen Dunkelheit und Lüge. Wir kämpfen mit den geistlichen Waffen, die Gott uns gegeben hat. Ja? Wir kämpfen für den Glauben, für den Glauben und nicht gegen die Gegner. Das ist ein Unterschied, Leute. Wir kämpfen mit und füreinander und nicht gegeneinander. Wisst ihr, so viel Streit in den Gemeinden zwischen Geschwistern entsteht, weil wir nicht mehr wissen, wer der eigentliche Gegner ist und der eigentliche Feind ist. Und der Teufel sät Zwietracht, um uns im Glaubenskampf zu schwächen. Jakobus beschreibt den Teufel wie einen brüllenden Löwen, oder ist Petrus. Und es ist die Jagdtechnik der Löwen, wenn sie zuerst die Herde auseinandertreiben, bis dann die schwachen und die jungen Tiere nicht mehr geschützt sind. Und die töten sie dann. So geht der Teufel auch vor. Lassen wir uns nicht auseinandertreiben. Christen sollen Böses mit Gutem überwinden. Wir sind in diesem Kampf auch immer Zeugnis für andere. Und wir sollen sie in diesem Kampf ermutigen, durchzuhalten und uns nicht gegenseitig entmutigen. Dann hat der Teufel gewonnen. Aber wir singen das schöne Lied, der Löwe von Juda, und dann heißt es, er kämpft unsere Kämpfe. Das ist etwas, was mich immer berührt, weil der Löwe von Juda ist stärker als dieser brüllende Löwe ohne Gebiss. Ja. Er ist es, der für uns kämpft. Aber wir kämpfen auch Seite an Seite mit ihm. Und wir erkennen auch, dass wir im gleichen Team sind, wenn wir mit ihm Seite an Seite den guten Kampf der Liebe und der Wahrheit kämpfen. Und das bedeutet, das sagt der Paulus hier, es ist sogar Gnade, wenn wir in unserem Glauben auch für Christus leiden. Denn auch das gehört zur Nachfolge, zum Jüngersein, die Leidensbereitschaft. In der westlichen Welt wissen wir das manchmal nicht mehr. Manchmal, und nicht nur manchmal, innerlich, sondern es gibt es ja auch äußerlich, ist das Christsein so ein frommer Freizeitpark, wird so dargestellt, ja, wo wir alle Segnungen und die Freude erleben können. Aber das ist es nicht. Christsein ist kein frommer Freizeitpark. Wir sind nicht zum eigenen Vergnügen auf dieser Welt. Es geht einen Auftrag und das ist ein Rettungsauftrag. Die Christen sollen Zeugen der Liebe Christi sein. Zeugen der Wahrheit Christi, und zwar in Wort und Tat, beides. Das griechische Wort für Zeuge ist Martyr, und da kommt unser Märtyrer her, Martyrium. Ja, unser ganzes Leben soll von Jesus Zeugnis geben. Wir haben jetzt eine große Veranstaltung vor uns, die Thementage mit Ulrich Pazani. Und wir haben ganz viel Einladematerial dort und auch Poster, die wir aufhängen. Und ihr kennt ganz viele Leute, wo ihr vielleicht denkt, ach, die werden wahrscheinlich eh nicht kommen. Ach, na, sinnlos, die einzuladen. Ja? Das ist eine Lüge. Ich sage euch, das ist echt eine Lüge. Ladet gerade die ein, wo ihr denkt, das ist sinnlos. Ich habe einige in der Verwandtschaft, wo ich gedacht habe, nie und nimmer werden die Christen. Und sie sind Christen geworden. Ja? Und Gott hat seine Geschichte mit jedem Menschen. Und es ist eine Geschichte der Liebe und der Gnade. Und sei mutig, sei stark. Und lade Leute ein. Sei wirklich aktiv. Wir haben jetzt eine Gebetswoche. 24/7, das heißt 24 Stunden, 7 Tage lang, beten wir für diese Evangelisation. Gestern war der Auftaktabend, ein Gebetsabend in Tenning. In Tenning gibt es auch einen Gebetsraum, wo man hingehen kann. Ja, zu jeder Tagesstunde und einfach dort betet für Leute, ja, die an meinem Herzen liegen, für die Evangelisation, für ein Pazani, es sind ganz viele Gebetsanliegen dort auch. Es gibt einen Gebetsnewsletter, den ihr ja auch mit dem Wochenmail zugeschickt bekommt. Und man kann sich im Internet eintragen, in welcher Stunde man beten will. Wir wollen diese Woche füllen. Macht's das, nehmt es wahr. Am letzten Gebetsmail war diese Internetadresse da, draufklicken und einfach auftragen, wo noch Lücken, eintragen, wo noch Lücken sind. Macht's das. Wenn ihr daran glaubt, dass Gott durch Gebet wirkt, dann betet. Wenn ihr nicht daran glaubt, dann sieht man das an unserem Gebetsleben. Also, wir haben wirklich gute Gelegenheit, das jetzt wahrzunehmen. Und das ist der gute Kampf des Glaubens, dass wir das Evangelium weitertragen. Bitte, ich möchte, dass alle Einladungen weg sind. Nicht heute aber, ja. Dass wir nichts wegwerfen müssen. Manchmal, das tut mir immer so im Herz weh, wenn man so viel wegwerfen muss, was dann übrig bleibt, weil es nicht wahrgenommen wurde. Das soll diesmal nicht sein. Seid einfach mutig, ladet ein, Gott kann es gebrauchen. Ja? Die Anni Hub, die ist durch so eine Einladung zur Gemeinde gekommen. Halleluja. Ist sie heute da überhaupt? Weiß gar nicht. Anni, bist du da? Ja, da bist du. Genau. Also, nochmal die drei Überschriften von unserem Text. Hoffnung und Freude, weil Gottes Reich wächst, unaufhaltsam. Hoffnung und Freude, weil wir ganz in Gottes Hand sind, egal wie viele Gegner da sind. Hoffnung und Freude, weil wir gemeinsam mit Gott in diesem Glaubenskampf bestehen werden. Wir wollen jetzt als Antwort auf die Predigt eine Gebetszeit haben. Die Lobpreis hatten wir keine Gebetsgemeinschaft. Und ich lade euch ein, in der Stille natürlich, aber auch laut und kurz im Gebet, dass wir Gemeinschaft haben und Danke sagen, dass Gott uns Hoffnung und Freude gibt und dass sein Reich wächst, dass wir ganz in seiner Hand sein dürfen und er Seite an Seite mit uns im Glaubenskampf kämpft. Lasst uns beten. Amen.